ESP Guitars präsentiert
Dear of the Dark.
Also kein Künstler beschreibt eigentlich mein Lebensgefühl so gut wie Sir Mix-a-Lot. Dr. Simon, schön, dich wiederzusehen.
Professor Dr. Hanno, was geht?
Ja, du siehst erholt aus. Ich habe, ein Vögelchen hat mir gezwitschert, du warst im Urlaub. In der Sonne offensichtlich nicht.
Ja, Sonne kommt mir nicht ins Haus. Ich war in der Tat im Urlaub. Ich war eine Woche mit meiner Frau, gar nicht weit von hier, eine Stunde Fahrt in einer Hütte bei Mount Hood. Und es war das
Suicidal Depressive Black Metal aufnehmen, nehme ich an.
Genau, das haben wir natürlich gemacht, vor allem meine Frau. Die hat ihr Suicidal Depressive Black Metal Debütalbum in der Woche aufgenommen. War nice. Wir hatten uns so eine Hütte, eine große Hütte gemietet an, ist wirklich mitten im nordwestlichen Urwald quasi an einem Fluss. Es war der Oberknaller, es war das reinste Paradies und wir haben einfach mal eine Woche durchgeatmet, weil wir auch. Also gemeinsam sind wir schon eine ganze Weile nicht mehr im Urlaub gewesen und dann die zwei Umzüge in den letzten 12 Monaten waren natürlich ein ziemlicher Aufriss und irgendwie haben wir ja hier auch in der mit dem neuen Haus noch so ein paar Baustellen gehabt. Also irgendwie hat, keine Ahnung, ich habe das Gefühl, es ist seit 12 Monaten eigentlich irgendwie alles so im Umbruch und im Stress und es war jetzt ganz nice mal Urlaub fürs Gehirn zu machen. Und du? Bist aus Deutschland zurück.
Richtig, ich bin aus Deutschland zurück. Wir waren in Deutschland, unsere Platte ist rausgekommen, hat der eine oder andere mitgekriegt, habe ich glaube ich auch schon drüber geredet. Dann haben wir ein paar Konzerte gespielt. Natürlich lief mal wieder alles nicht nach Plan. Irinsch hat sich direkt Corona eingefangen in Seattle, bevor es dann zurück nach Deutschland ging.
Eieiei.
Und somit wurde leider Dortmund abgesagt. Das war ärgerlich, aber so ist es nun mal. Wir haben Wacken gespielt. Wacken war geil. Also können die Leute erzählen, was sie wollen. Ist immer eine Erfahrung. Es war, also war wirklich beeindruckend. Ein riesiges Meer von Menschen. Menschenmaterial ist immer geil. Und man trifft auch viele Leute. Simon, ich soll dir bestimmt 300, 450 Mal Grüße ausrichten, weil es ist mittlerweile ganz interessant. Die Band ist eine Sache, der Podcast ist die aufregende andere Sache. So. Und ich habe auch das große Glück gehabt, tatsächlich auch so ein paar von unseren Leuten, die regelmäßig mal was spenden oder mal kommentieren, persönlich zu treffen. Also ich bin schlecht mit Namen, aber der mir natürlich immer in Erinnerung bleibt, ist der legendäre Baggermann. Grüße gehen raus und auch Grüße an dich vom Baggermann an Simon.
Ja, danke schön.
Ich habe Michelle, ist glaube ich der Name, die habe ich getroffen in Leipzig und so. Ist ganz cool. Simon, wir hatten mal so, Simon, ich weiß nicht, ob wir da jemand drüber gesprochen haben, aber wir haben das mal so ein bisschen laut in so einer Bierlaune, wie sollte es anders sein, auch mal drüber nachgedacht, ob wir nicht mal so eine Kneipenveranstaltung machen, irgendwie so auf Twitch oder auf Instagram Live oder so, wo wir uns einfach hinsetzen und ein Bier trinken und die Leute können sich einfach dazuschalten und wir machen mal so FAQs oder einfach so. Falls ihr da Bock drauf habt, kommentiert doch einfach mal, dann überlegen wir uns das mal. Ich glaube, wir sind mittlerweile ein paar Leute, es sind doch viele tausend, die immer zuhören und könnte lustig werden. Und kurze Sache zu deiner Hütte. Ich miete mir auch, ich bin auch so ein Hütten-Miet-Typ. Das Problem ist, ich fahre hier immer nach Tennessee, so in die Smoky Mountains und so, auch mega geil. Aber ist es bei dir, wo du eine Hütte mietest, auch so apokalyptisch teuer?
Ja, es ist apokalyptisch teuer. Aber wie gesagt, wir waren so lange nicht im Urlaub, dass wir uns das jetzt gegönnt haben. Aber die Woche, also Woche, wenn ich sage eine Woche, es waren 5 Tage, waren unfassbar teuer irgendwie. Und das hat schon auch ein bisschen geschmerzt, muss ich sagen. Einfach so aus
Prinzip. Hier auch so eine Scheiße. So eine Mini-Hütte, Alter, mit Reinigungsvieh, dies Vieh, das Vieh, alles Vieh, Alter. Und dann bist du nachher für 2 Nächte bei $500 und so eine Scheiße. So, weißt du, richtig krass.
Ja, definitiv. Also hier war es auch so, es war brutal teuer, aber ich muss ohne Scheiß sagen, die Hütte war einfach auch geil. Erstmal
das ist das Geilste,
ja. Erstmal hatten die einen Hot Tub draußen, was natürlich der Oberknaller war. Habe ich, muss ich sagen, mit ja, Ende 30, ich war noch nie in einem Hot Tub bis letzte Woche.
Echt, ohne Scheiß, ich könnte Bücher füllen über Dinge, die ich im Hot Tub schon gemacht habe, Alter.
Ja, nee, habe ich tatsächlich, keine Ahnung, nichts, was ich sonst unbedingt, worauf ich mich fokussieren würde, in Hot Tubs zu kommen. Aber ja.
Ganz kurz, es gibt ein Video von mir, wo ich in Georgia mitten im Winter im Schnee sitze, in einem Hot Tub und ohne Fehler Ice Ice Baby von Vanilla Ice von vorne bis hinten komplett durchrappe. So, nur so ein kleiner Fun Fact am Rande. So, ich war durchaus in dem einen oder anderen Hot Tub in meinem Leben schon mal.
Offensichtlich, denn wo sonst würde man Ice Ice Baby von vorne bis hinten fehlerfrei als Kartoffel durchrappen?
Da, wo sich die coolen Kids treffen, so, ne? Und das passt natürlich auch wunderbar zu unserer heutigen Sendung, ne? Denn wo kommt dieser Hitsong her? Natürlich aus den 90ern.
Richtig.
Simon und ich, wir schnacken ja nicht immer nur zusammen, wenn wir hier eine Folge aufnehmen, sondern wir telefonieren ja auch so tatsächlich. Es gibt ja Menschen hinter den Rockrobotern und Profi-Podcastern, die wir sind, und so sprechen wir auch manchmal. Und wir geraten immer, Simon, stimmt, ich glaube, ich kann das so sagen, wir geraten oft in Schwärmen, ne? Wir sind auch so ein bisschen Nostalgiker. Mhm. Ich glaube, nicht so ein bisschen, sondern volle Kanone. Und wir fallen dann immer wieder so in, reden über unseren musikalischen Ursprung und über Platten, die wir geil finden. Und das wollen wir heute auch machen. Bevor wir da einsteigen, ganz kurz, die Podcast-Spenderliste, ja, die Bierkasse, lesen wir nächstes Mal vor, weil die Folge heute lang wird, glaube ich, ne?
Ja.
Wenn da noch jemand was reinschmeißen will, Simon, haust du raus, die Adresse?
Die Adresse ist paypal.me/gearofthedark. Wie immer, gerne Sprüche hinterlassen. Wie ihr wisst, wir lesen sie vor. Da bleibt kein Auge trocken, normalerweise.
Und wir, apropos kein Auge trocken, wir springen direkt ins kalte Wasser, und zwar in die kalten 90er Jahre. Denn da haben Simon und ich unsere komplette musikalische Sozialisation erfahren. Und wir haben schon so lange drüber diskutiert und immer wieder mit dem Gedanken gespielt, auch heute soll es so sein. Wir fangen zumindest damit an. Ich hoffe, wir kommen damit durch. Unsere Zeitreise durch die wichtigsten Platten der 90er Jahre. Disclaimer. Ich weiß, wir wissen, das ist für jeden natürlich völlig anders. Und selbstverständlich ist das hier unsere Geschichte und das ist unsere Meinung und hier nur unser Input, was das Thema anbetrifft. Und wir erheben natürlich absoluten Anspruch auf absolute Vollständigkeit und jeder, der nicht mit uns d'accord geht, ist sowieso ein absoluter Verlierer. Aber ansonsten könnt ihr natürlich eure eigene Meinung haben.
Richtig, ja. Diese Angaben sind wie immer ohne Gewähr.
Mit Gewähr in diesem Fall.
Okay, also mit Gewähr.
Also, 90er Jahre, unsere Zeit- und Nostalgie-Zeitreise durch die 90er Jahre. Warum sind die 90er Jahre so wahnsinnig wichtig, Simon? Jetzt mal ganz abgesehen von der Mucke.
Die 90er Jahre sind natürlich dadurch wichtig, dass ich von der Kindheit in die Jugend geschlittert bin. Ja, volle Transparenz. Ich bin 85er Jahrgang. Das heißt, 5 bis 15 waren meine 90er, was natürlich eine extrem prägende Zeit für einen heranwachsenden Menschen ist. Ja, man geht durch die Grundschule, man geht durch die Oberschule und so weiter und so fort. Und natürlich bleibt es nicht aus, dass man von der Pop- und im Glücksfall Alternativkultur auch irgendwie was mitbekommt. Aber ich würde sagen, für mich so die 90er-Sachen, die bei mir am meisten hängen geblieben sind, außerhalb von Musik, sind natürlich, echt, ich glaube, Nummer eins würde ich sagen, sind so ein paar Kultfilme. Ja, wenn ich denke so Natural Born Killers, Pulp Fiction. Ich sag mal, wir haben ja schon ein paar Mal drüber gesprochen, mit was für Leuten ich so in der Oberschule abgegangen habe, so Punkern und Goths und so. Gruftis meine ich natürlich, sorry. Wollen wir den politisch korrekten.
Bitte auch 90er Jahre Worte benutzen, ne? Punker und Gruftis. Genau,
den richtigen Terminus hier benutzen. Punker und Gruftis.
Grufti-Punker.
Und wir alle waren ziemlich auf so edgy Filme aus, ja, und ja, wie gesagt, also ich sag mal so Klassiker sind natürlich Natural Born Killers, Pulp Fiction, etc. habe ich mit meinen Freunden hoch und runter geguckt. Ansonsten Internet natürlich, ist ein großes Thema geworden. Und auch wenn ich als Kind nicht das Glück hatte, selbst eine zu besitzen, aber die PlayStation kam 94 raus, die erste, und so Videospiele wurden auch Teil dessen, wie wir unsere Jugend verbracht haben irgendwie. Also nicht so, ne, GTA, das erste Grand Theft Auto kam irgendwie in 97 oder so raus. Das habe ich auf jeden Fall gezockt. Also das war auch ein krasser Unterschied irgendwie, als das auf einmal alles anfing so. Und ich glaube, man macht sich Mobiltelefone, Alter. Ich meine, man macht sich gar kein Bild, was alles in den 90ern passiert ist so.
Ich habe auch, also ich bin, Disclaimer, ich bin 40 Jahre alt, also meine 90er Jahre waren also zwischen dem 10. Leben, nee, halt Moment, doch, nee, zwischen dem 8. und zwischen 8 und 18. Das ist natürlich auch enorm prägend.
Auf jeden.
Ja, ich gebe dir absolut recht, Simon. Eigentlich, ich muss sagen, so, ist auch immer so ein bisschen peinlich, wenn man da so drüber redet. Und man kommt nicht drum rum, immer so ein bisschen wie so ein Opa zu wirken, ne? So, immer so, früher war alles besser, aber es ist nun mal einfach so, wenn man Teenager ist, passieren alle wichtigen Dinge irgendwie zum ersten Mal.
Ja.
Und das war in den 90ern halt alles, also alle wirklich mega krassen prägenden Erinnerungen, an die ich mich zurückerinnern kann. In den 80ern war ich irgendwie zu jung, und die 90er für mich alles, so, ne? Jegliche Art von Popkultur, Skateboarding, ich habe 1991 schon sehr früh, weil ich wirklich nichts anderes gemacht habe als Skateboard fahren, mein erstes Proboard bekommen. Zu Weihnachten die ganze Familie hat zusammengeschmissen, so, und das war Weihnachten 91, das war halt mega wichtig. Und dann ging das halt auch schon total los mit Mucke, nur Mucke, Weihnachten, Geburtstag, nur CDs, immer nur Musik. Hab dann ja auch 94 meine erste Band gehabt und so mit Buzzy, den habe ich glaube ich hier schon ein, zweimal erwähnt.
Möglich,
genau. Und ja, 90er Jahre, aber wie du sagst, alle Filme und Musikfernsehen, Alter, ne? Das normale Viva ging 93 auf Sendung. Es war absolut krass. Und dann kam Viva 2. Und Viva 2 war damals schon so, ja, okay, im Vergleich mit was es heute noch so gibt, mit das unfassbar coolste, was es auf der Welt gegeben hat.
Auf jeden
so,
Fall, ich hab's geliebt.
Ja, mega. Auch so Formate wie Metalla und Virus und Vava und solche ganzen Geschichten, so, ne?
Mhm.
Ja, 90er Jahre war geil. Und wie ich schon gesagt habe, irgendwie ging bei mir das in den 90ern los, genau wie bei dir, dass sich irgendwie alles nur um Mucke gedreht hat. So natürlich Popkultur, Filme, dies, das, Simpsons, Skateboard, Blasels, aber am Ende des Tages irgendwie war der soziale Fensterkit, der auch diese ganzen anderen Hobbys zusammengehalten hat, irgendwie immer Mucke. Wie du gesagt hast, mit den Kumpels, die verschiedenen Jugendkulturen, mit denen man so abgehangen hat und so, aber irgendwie, was das alles zusammengehalten hat, war immer nur Musik. Und wo wir beiden alten Opas dann so in unseren Ohrensesseln sitzen und uns über die gute alte Zeit unterhalten, haben wir dann einfach mal überlegt, wir tragen mal so ein paar Platten zusammen, die für uns die 90er Jahre so richtig krass stilisieren. Eine Reise durch die Popkultur, aber natürlich auch die für uns persönlich prägend sind. Und wir fangen 1990 an, hören 99 auf, konsequenterweise. Wollen wir direkt mal reinspringen, oder?
Ich würde sagen, wir haben
1990.
Genau, ja. Wir haben uns für 1990 folgende Platte rausgepickt. Seasons in the Abyss von Slayer, Hanno.
So sieht es aus. Natürlich gibt es dann noch 12.000 andere wichtige prägende Platten, die rausgekommen sind. Aber die Platte haben wir genommen. Warum haben wir die genommen? Natürlich, man muss jetzt auch so, ihr werdet wahrscheinlich so ein bisschen überrascht sein, was wir für Platten hier noch picken irgendwie im Laufe der Sendung.
Auf jeden.
Denn wir erheben ja jetzt nicht den Anspruch, hier ein knallharter Metal-Podcast zu sein, aber natürlich ist Metal für uns immer wichtig gewesen und ist wichtig bis heute. Und ich hatte das Gefühl, dass die Platte so ein bisschen stellvertretend ist, so was so ein Transfer von so Oldschool in so New School, in so eine neue Ära betrifft, so, ne? Weil das war ja so krass, das war halt Mainstream, ne? So eine Slayer-Platte damals unter den coolen Kids zumindest. Hast du ein besonderes Verhältnis zu der Platte?
Ich muss sagen, persönlich gar nicht so sehr. Also mir ist die Signifikanz der Platte durchaus bewusst, weil sie natürlich, ja, wie du schon sagtest, so der kommerzielle Durchbruch für Slayer auch dann war, beziehungsweise die Platte, ja,
hat ihr Standing manifestiert. Ich glaube, das trifft es noch eher so.
Auf
ne?
jeden Fall. Und das Ding ist, ich finde eigentlich den Vorgänger geiler, weil der noch ein bisschen rasender ist irgendwie, ein bisschen wütender. Ich finde, die Seasons in the Abyss hat man hört ihr ihre kommerziell ist natürlich jetzt ein bisschen gewagtes Wort, aber man hört ihr ihre eingängigeren, ihre eingängigere Ausrichtungsweise natürlich schon auch ein bisschen an. Und
Hits.
Auf jeden Fall. Also die Platte ist natürlich wirklich, wirklich eingängig. Und ich finde, dass die Rain and Blood irgendwie krasser war. Also für mich persönlich ist die Rain and Blood die wichtigere Platte von den beiden, aber die Seasons in the Abyss war aufgrund auch der höheren Eingängigkeit und trotzdem, also hart und eingängig halt so, war das schon, denke ich, eine Platte, die erstens Slayer wirklich groß gemacht hat, ja, und die natürlich wahrscheinlich musikkulturell den größeren Impact hatte noch als die Rain and Blood.
Ja, auch so diesen Transfer, diesen Shift von so einer Underground-Konstante in so ein Metal-Mainstream. Natürlich nämlich produziert von Rick Rubin.
Ja.
Wie sollte es anders sein? Der hat gefühlt seine Hand in jeder coolen Platte in den 90ern gehabt und noch weit darüber hinaus. Und interessant, über den Mann haben wir auch schon oft drüber gesprochen. Hier werden wir auch heute noch öfters drüber sprechen. Gemischt natürlich auch von keinem anderen als Andy Wallace.
Mhm.
So, also zwei von den ganz großen und ganz wichtigen Leuten für die 90er Jahre wieder dabei gewesen. Hast du einen Lieblingstrack auf der Platte?
Ich mag den Titeltrack und den Opener besonders, witzigerweise.
Der Titeltrack ist, glaube ich, mein Lieblings-Slayer-Track überhaupt. Auch mit dem Video und solche ganzen Geschichten finde ich unfassbar geil, das Teil. Auch das ist ein Song, also ist für mich ein Paradebeispiel für eine richtig geile Metal-Komposition, wie der sich so aufbaut. Man lässt sich sehr, sehr viel Zeit für so eine dramaturgische Kurve, bis die nach oben geht und dann fängt der Song an. Aber das stärkste Pulver kommt überhaupt noch. So ist ein großartiger Song. Und Skeletons of Society, auch wahnsinnig geiler Song. Über den Song habe ich mal einen kleinen Aufsatz geschrieben für die englische Version von Metal Hammer. Muss ich mal irgendwie raussuchen. Liegt hier noch rum, kann ich vielleicht mal einscannen.
Mach mal, mach mal.
Mache ich mir mal direkt eine Notiz. Metal Hammer einscannen. Weil aus irgendeinem Grund hat sich dann mal ein Redakteur bei mir gemeldet und meinte, Hanno, hier von Manta, du musst mal unbedingt ein paar Sätze zu deinem Lieblingssong von Slayer schreiben. Und dann meinte ich so, okay, komische Anfrage, aber mache ich natürlich gerne. Und gesagt, getan.
Ja.
Seasons in the Abyss. Was kam noch? Also, ne, das ist so die Platte, die wir uns rausgepickt haben, die für uns so im Mainstream, in der Evolution der Popkultur der 90er Jahre stellvertretend für das Jahr 1990 steht.
Ja.
Natürlich sind noch andere ultra wichtige Sachen rausgekommen. Lass hören, Simon.
Für mich eine Platte, die extrem wichtig ist, aber eher ein Geheimtipp darstellt, wahrscheinlich ist Exhorder, Slaughter in the Vatican. Und zwar. Ich habe mich mit Hanno darüber natürlich vorher schon unterhalten, der war zum Beispiel damit nicht vertraut. Ex-Horder haben so ein bisschen...
Peinlich.
Nö, ist okay, ist halt ein Geheimtipp, was soll man dazu sagen? Die Band hätte es über ihren Geheimtipp-Status durchaus hinaus schaffen müssen, denn der Sound dieser Platte ähnelt doch sehr dem, was Pantera 92 dann auf Vulgar Display of Power abgeliefert haben. Es ist super aggressiver, so ein bisschen prolliger, schneller Thrash-Metal und gerade die Stimme klingt sehr, als hätte Phil Anselmo sich da eine Scheibe von abgeschnitten irgendwie. Also es ist total crazy. Ich habe natürlich nicht 1990 Exhorder gehört, ist ja klar, mit fünf Lenzen so.
Peinlich.
Ich glaube, unser Sänger hat mir die mal irgendwann zugesteckt, wenn mich nicht alles täuscht. Ich weiß es nicht mehr genau. Aber auf jeden Fall, das war so ein richtig krasser Aha-Moment so, ja. Die Platte auflegen und ab den ersten paar Takten denkst du so, Alter, what? Ja, der Pantera-Sound ist vielleicht gar nicht, es ist ja so ein Streitfall, ne? Die Leute streiten gerne darüber. Haben Pantera die dann abgekupfert oder ist das alles ein Zufallsprodukt? Ich kann auf jeden Fall sagen, man hat Phil Anselmo mit Exhorder-Shirts gesehen in
ein Schelm, wer Böses damit denkt.
Richtig, in frühen Jahren. Ich bin deswegen nicht wütend auf den Erfolg von Pantera oder irgendwas. Darüber können sich andere
Leute...
Ich
bin außer mir.
Darüber können sich andere Leute streiten. Aber ich kann die Platte echt nur jedem empfehlen. 1990, Exhorder, Slaughter in the Vatican.
Werde ich auch direkt pumpen heute Abend.
Mach das.
Mit den ganzen Biermillionen. Natürlich rausgekommen müssen wir natürlich nennen. Ganz, ganz wichtige Platte. Ohne die Platte wäre der ein oder andere nicht hier. Und ich würde auch behaupten, der ein oder andere würde den Podcast nicht mehr hören. Entombed, Left Hand Path.
Ja, auch eine wichtige Platte. Wo wir eigentlich interessant...
Eine wichtige Platte, die aber, Entschuldigung, dass ich unterbreche, die eigentlich viel später erst wichtig geworden ist, gefühlt.
Also, richtig. Ne? Aber das Gleiche gilt ja irgendwie fast auch für Exhorder. Ich glaube, Exhorder haben auch erst später ihre Lorbeeren so ein bisschen dafür bekommen, wie weit die mit ihrem Sound ihrer Zeit voraus waren. Bei Entombed ist es natürlich noch viel krasser, weil wenn man überlegt, dieser HM2, wenn man überlegt, wie viele Bands zwischen Hardcore und Death Metal heute diesen HM2 Sound fahren, seit den, ich würde mal sagen, späten 2000ern, Anfang 2010. Also das ist echt krass, mit wie viel Delay dieser Sound auf einmal so populär geworden ist.
Ja, ja. Und auf einmal war die Band natürlich mega Kult und die Platte natürlich absolute Must-Have und so. Ich bin ganz ehrlich, ich hatte mit Entombed auch überhaupt keinen Film, bevor das so nochmal so ein Revival gab und so mega an die Oberfläche gespült wurde, bin ich ganz ehrlich. So,
ja, bei mir hielt sich's auch in Grenzen. Ich muss mal kurz gucken, wann die rauskam. Ah, die Morningstar 2001, die hatte ich damals auf CD mir gekauft. Allerdings habe ich da auch nochmal reingehört. Ist jetzt nicht so der Oberburner, finde ich. Aber ja, ich kann ganz klar sagen, ich bin weder riesen Entombed-Fan, noch bin ich riesen Fan von diesen ganzen HM2 Gedächtnisbands, weil natürlich gerade bei letzteren sich doch eine sehr stark der anderen ähnelt.
Ich habe ein geiles Entombed Live-Video auf VHS, live in London. Das ist wirklich richtig stark. Und das kommt auch so aus der Left-Hand-Path-Zeit, wenn ich mich nicht täusche. Muss ich nochmal checken. Für mich natürlich wichtig, andere Platte, die wir hier noch kurz genannt haben wollen, bevor wir ins nächste Jahr springen, ist natürlich AC/DC The Razor's Edge. AC/DC hat mit der Platte einen richtig, richtig guten Transfer in die 90er Jahre geschafft. Als Rock-Dinosaurier, der da ja schon 15 Jahre unterwegs war. Mindestens. Und ist eine unglaublich geile Platte. Eine meiner Lieblings-AC/DC-Platten. Hits, 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 Money Talks drauf, Thunderstruck drauf, richtig, richtig gute Platte. Auch damals, glaube ich, in den Magazinen, ich habe mal so eine Rockhard-Rezension, glaube ich, von 1990 gelesen. Auch richtig gut weggekommen, wenn ich mich nicht täusche. Für mich als riesen AC/DC-Fan Wahnsinnsplatte. Und die haben diesen Spagat in die 90er Jahre damit in der Platte extrem gut hingekriegt. Und ich muss sagen, das nächste Release war dann ja Live in Donington. Und danach, dann kam ja, Alter, da kamen so Sachen, die sind alle gut, die Platten, Stiff Upper Lips und was da alles noch so in den 90ern kam. Ich glaube, das ist 90er, ups. Das hat mich dann nicht mehr interessiert. Für mich war das die letzte Studioplatte, die für mich wirklich eine große Relevanz hat. Aber Labarababer, wir nennen nun hier nur ein paar eines wundervollen Jahrzehnts. 1991 geht's weiter. 91 drehte sich der Wind. Die Stimmung änderte sich.
Auf jeden Fall. Die Stimme wurde deutlich dröger, denn es kam dank Nirvana und Nevermind die Grunge-Welle. Und natürlich kann man 91 überhaupt nicht, da kommt man natürlich überhaupt gar nicht drum herum. Das hat natürlich musikkulturell einen enormen Impact gehabt irgendwie, einfach mal über
Umschwung,
Nacht. Ja, über Nacht irgendwie die Überbleibsel vom Hair Metal schlussendlich zerstört, würde ich sagen. Es war so richtig wie eine Kakerlake zerquetscht.
Oh, ja, genau so wollte ich es auch formulieren. Aber es war wirklich so. Ich habe neulich mal wieder ein Interview, ich glaube, das war Dave Grohl oder so. Mhm. Die haben die Platte rausgebracht und Geffen hatte so gehofft, dass die 250.000 Einheiten verkaufen. Das war damals für ein Major, wäre ein Achtungserfolg gewesen. Und dann sind die auf Tour gegangen, ein paar Monate, sind wiedergekommen und waren Multi-Platinum-Selling-Band mit mehreren Millionen Einheiten. Ich glaube, die haben jeden Tag, 100.000 eine Zeit lang abgesetzt oder irgendwie sowas. Also es war völlig absurd.
Ja.
Und natürlich auf MTV wurde die Sau durchs Dorf getrieben ohne Ende. Und das ist natürlich so ein Paradebeispiel für so, wie Erfolg junge Menschen komplett kaputt macht. Ne? Aber natürlich, geile Platte, muss man sagen. Auch wenn mir die Bleach und die In Utero hinterher wichtiger ist als Nirvana-Werk. Aber man muss diese Platte 1991 einfach stellvertretend nennen, weil sie halt einfach so krass dafür gesorgt hat, dass der Wind sich dreht und die Segel komplett neu ausgerichtet werden mussten. So, ne? Das ganze Grunge-Ding mit Sub-Pop ging natürlich schon in den 80ern los. Aber das war so, wo denn Grunge auf einmal Mainstream war, wo du dir im Otto-Katalog auf einmal fertig zerrissene Hosen kaufen konntest und so. Und mein anderes großes Idol neben Kurt Cobain ist natürlich David Hasselhoff und auch er hat in den Ripped Jeans rumposiert, ne?
Ja.
Er war auch ein schöner Mann.
Ja, die Platte ist für mich auch tatsächlich ziemlich wichtig, weil da kommen wir auch wieder zu meinen Punker- und Grufti-Freunden. Das war für viele von uns natürlich eine Gateway-Platte auch, ne? Also ich habe meine Eltern hatten so 2-3 Metallica-CDs und so, nennen wir es jetzt einfach
das
mal.
Das ist bis heute noch völlig absurd, dass deine Eltern Metallica-CDs haben, so. Meine Eltern hatten die Gypsy Kings gehört, Alter.
Ach, ich glaube, meine Eltern, die haben so Ey, weißt du, was meine Eltern auch hatten, war Weezer, das blaue Album von Weezer. Ey, weißt du, und habe ich schon erzählt, glaube ich, mal irgendwann.
Müssen wir auch direkt.
Eigentlich ja, müsste man die noch notieren, ja. Ich glaube, ja. Ich habe das schon mal erzählt, aber Weezer, ich glaube, meine Mutter hat in einem Interview von Bill Gates gelesen, dass Weezer seine Lieblingsband
ist. Ja, die Story hast du erzählt.
Richtig, genau. Und deswegen haben meine Eltern Weezer im. Also, ne, frag mich nicht, wie die Metallica-Platten da gelandet sind, aber meine Eltern sind schon, die hatten auch Schallplatten und so, also die sind schon jetzt nicht völlig unmusikalisch gewesen, kann man gar nicht sagen. Und da waren auch viele coole Sachen dabei. So vor ein paar Jahren habe ich bei meiner Mutter mal so ein paar alte Platten gefunden und dann lag da halt noch so Yes rum und sowas. Also ey, warum
geil,
nicht?
Prog-Rock, Alter.
Ja, von daher gar nicht so abwegig. Aber genau, die hatten auch Metallica-CDs und Bon Jovi und Tom Petty und von daher, keine Ahnung, solche Sachen habe ich mir dann auch angehört. Aber Nirvana war für mich als Jugendlicher, Jugendlicher, das war das, was bei mir richtig auch Begeisterung ausgelöst hat für Gitarrenmusik, könnte man sagen.
Was halt voll krass ist, wir hatten, meine Eltern hatten ein befreundetes Paar und die hatten einen Sohn, der war so ein paar Jahre älter als ich und der hat mir eine Mix-Kassette gemacht mit so ganz vielen unterschiedlichen und da war halt auch Smells Like Teen Spirit drauf, aber da war halt auch The Power von Snap drauf. Und The Power von Snap fand ich richtig, richtig geil. Und den Nirvana-Song so richtig scheiße. Also ich kann nicht behaupten, dass das bei mir direkt losging. Ich muss aber auch sagen, das war wirklich noch 91. Also da war ich 8 oder 9 oder irgendwie so. Da habe ich ja schon total AC/DC abgefeiert, aber das hat mich nicht so richtig abgeholt am Anfang. Das hat so ein bisschen gedauert, als das mit Nirvana. Es hat eigentlich viele Jahre gedauert, bis das bei mir richtig losging. Und interessant, Platte hat natürlich auch wer gemischt? Andy Wallace.
Da sind wir wieder.
Genauso wie das Vorgängerwerk von Slayer.
Andy
Wallace. Andy, ja, super Andy. Und produziert Butch Wig, Schlagzeuger von der Band Garbage, komme ich später nochmal drauf. Und wie gesagt, eine goldene Zeit. Ich kenne ja auch sehr viele Leute aus der Plattenfirma, aus den Plattenfirmen, auch die bei den Majors arbeiten. Und ich höre mir bei dem einen oder anderen Bier abends immer gerne noch so die 90er-Jahre-Stories an von den alten Hasen, wo das Scheckheft auch noch richtig locker saß, wo Bands auch noch im Gegensatz zu heute mit Plattenverkäufen richtig, richtig Geld verdient haben und solche ganzen Geschichten.
Ja.
Das sind ganz, ganz, ganz spannende Stories, wo ich selber leider noch nicht aktiv Musik gemacht habe, beziehungsweise irgendwie in dem Game war. Aber damals konnte man wirklich noch mit Rockbands, man konnte es weit schaffen. Ein bisschen neidisch blicke ich auf die Zeiten zurück. Aber wir haben sie ja, die fantastischen Platten. Was müssen wir noch nennen, 91? Alter, war ein krasses Jahr. Ich gucke gerade auf meine Aufzeichnung. Leg mal los, Simon.
Bei mir, ich habe mir noch rausgeschrieben, die Arise von Sepultura.
Die kam 91?
Die kam 91, ja. Was auch crazy ist. Die Chaos AD haben wir ja, wie man weiß, als Hörer.
Unsere erste
Podcasts,
Kultklopper.
Richtig, unsere erste Kultklopper-Folge war eine Abhandlung und absolutes Abgenörgel über die Chaos AD. Und da habe ich auch die steile, wie soll ich sagen, Bemerkung gemacht, dass ich die Chaos AD geiler finde. Es ist auch so, aber die beiden Platten trennen für mich vielleicht einen Prozentpunkt. Also wenn die Chaos AD 100% hat, dann hat die Arise 99 oder 99,7% oder so. Mega Platte, die Band hatte so krass viel Feuer, Alter. Ne?
Ja.
Das muss man halt auch echt sagen. Ich finde, die Chaos AD ist ein bisschen kalkulierter, aber geil kalkuliert.
Hittiger, würde ich behaupten.
Genau, hittiger, aber die Arise, Alter, die Band hat so viel Feuer unterm Arsch einfach und ist die kannst du immer anmachen und das ist irgendwie so eine Mischung aus Faust in die Luft und gute Laune, weil die Band einfach so viel Feuer hatte. Also mega Platte, kann ich nicht viel mehr dazu sagen. Bombe.
Ja, grundsätzlich muss man sagen, war 1991 sowieso krass. Ich mach mal weiter, ne? Das schwarze Metallica-Album kam raus.
Ja,
natürlich
okay.
Auch unfassbares Ding. So, ne? Kann man sagen, was man will, aber dann bis an dem Zeitpunkt die vielleicht wichtigste Metal-Platte der Welt, 1991.
100%.
Die natürlich auch diesen geilen, krassen Spagat gekriegt haben zwischen einem absolut 100% kredibilen Thrash- und Speed-Metal-Background in einfach absoluten Mainstream. Und man kann sagen, was man will. Wer die Songs auf der Platte, auf dem schwarzen Metallica-Album kennt, das sind natürlich auch einfach Songs, die extrem gut gealtert sind, ne?
Das
Enter Sandman immer noch ultra krass, so, ne? Und die haben das ja damals auch ganz, ganz gezielt gemacht, dass sie gesagt haben, ey, unser Songwriting muss einfacher werden, so. hittiger werden, radiotauglicher werden. Und ich finde, jetzt mit so 30 Jahren Abstand hat das unpeinlich geklappt.
Ich finde auch, ich finde es so interessant, durch wie viele Kontroversen die Band auch gegangen ist, so, ne? Weil ich finde, Black Album war natürlich das erste richtig kontroverse Album der Band, wo dann Leute gesagt haben, so, oh, das ist jetzt der große Sellout, ich habe überhaupt keinen Bock mehr drauf. Ich würde sagen, jetzt 30 Jahre später kann man das wahrscheinlich und hoffentlich auch die Leute, die Sellout gebrüllt haben, das vielleicht ein bisschen wohlwollender sehen. Aber wenn man mal überlegt, die Band hatte, war sozusagen zu einer absoluten Underground-Größe geworden, dann kam die Self-Titled bzw. das Black Album und hat Metal auch als Genre extrem Mainstream-fähiger noch gemacht und damit dem Genre ja auch wirklich geholfen. Wer weiß, wo das Genre wäre ohne so eine Platte. Aber wenn man überlegt, das war die erste kontroverse Platte und danach kam ja dann auch gleich schon die Load, was schon die nächste große Kontroverse war. Also die Band, muss man auch echt sagen, die hatten eigentlich was, die hatten...
Gleich ist gut, 5 Jahre später
ja,
kamen die.
Naja, gut, wie auch immer, aber sie kamen halt gleich, ich meine damit gleich, dass man zwei...
Als nächstes Werk, ja.
Genau, zwei so polarisierende Platten direkt nacheinander irgendwie rausgebracht hat, bei denen man sich auf jeden Fall auch mit vielen Leuten verprellt hat, aber langfristig kann man wohl sagen, hat es der Band nicht geschadet, offensichtlich, und auch dem Genre nicht.
Das war sowieso eine interessante Zeit, weil dann natürlich auch ein totale, so wie sagt man, so Machtkämpfe stattfinden zwischen den neuen Coolen, die neue Schule, diese ganzen Grunge-Kids und halt Bands wie Metallica und Guns N' Roses wurden natürlich auch nicht ganz so unrecht als so Rock-Dinosaurier, als so absolute Proleten, ewig Gestrige abgestempelt. Im Nachhinein muss man sagen, dass beides nebeneinander gut funktionierte. Das kam ja auch von Guns N' Roses auch 91, Use Your Illusion 1 und 2 raus, auch natürlich krasse Platten. Mainstream-Rock, as Mainstream-Rock can get, mit diesen Ultra-Videoproduktionen, ja, auch zu November Rain und, Alter, solche ganzen Geschichten. So finde ich mittlerweile, auch wenn ich mir das nicht anhöre, komplett empfinde ich einfach als Teil von Rockgeschichte. So, also das kann ich total unpeinlicherweise einfach so mir anschauen und mich darüber freuen, weil ich das damals als Kind schon bewusst mitgekriegt habe. So, ne? Und was noch rauskam, also es gibt 1000 Platten, 91 war krasses Jahr, aber zum Beispiel Red Hot Chili Peppers, Blood Sugar Sex Magik, auch produziert von Rick Rubin, finde, ja, ich bis heute von all diesen Platten, und ich war nie großer Red Hot Chili Peppers Fan, das kommt erst jetzt mit dem Alter, tatsächlich von den genannten Platten für mich als die ich mich, wenn ich sie heute höre, noch am meisten freue tatsächlich.
Okay, krass.
Geile Doku dazu. Ich weiß nicht, ob du die mal gesehen hast. Ich glaube, die heißt Funky Monks. Die Funky Mönche gibt es auf YouTube über die Zeit. Die haben sich ja in so eine verlassene Villa irgendwie in Beverly Hills eingemietet mit Rick Rubin, und jeder hatte so ein Zimmer, und da hat es auch angeblich gespukt und so.
Na klar.
Und da haben die Platte aufgenommen. Und das sind unglaublich geile hinter den Kulissen-Szenen, wie die Band wie naiv die Band auch diese Platte aufgenommen hat. Und die klingt ja wirklich auch überkrass, ne? Also auch vom Sound. Also 91 auf jeden Fall krasses Jahr. 92 geht's weiter. Womit, Simon?
92 haben wir uns rausgesucht. Rage Against the Machine, das selbstbetitelte Debütalbum.
Ja, ich kenne wirklich fast keinen, der das, als er das erste Mal gehört hat, scheiße fand.
Okay.
Ich stelle jetzt eine gewagte These auf. Ich finde Rage Against the Machine, wenn man bedenkt, dass es die Band vorher nicht gab, kein Output von der Band gab und wenig Vergleichbares gab, zumindest nicht in der Qualität, würde ich behaupten, es ist vielleicht eins der zwingendsten Debütalben aller Zeiten.
Kann man sagen. Ich habe eine unfassbare Aversion gegen, wie heißt der Überhit, ich habe gerade totalen Gehirnfurz, ich gucke,
Killing in the Name of?
Killing, ja, in the Name kann ich überhaupt nicht ertragen, den Song, aber der Rest der Platte ist für mich, sehe ich ähnlich wie du, ein absolut, einfach Bombe, also die ganze Scheibe ist krass. Ein Song, der für mich richtig raussticht, ist Settle for Nothing. Ich finde, der Song ist echt mega krass. Der hebt sich ja schon noch, ja, ein bisschen, ja, ab aus dem restlichen Material. Der ist irgendwie einerseits, ja, so ein bisschen melancholisch und deep, aber dieser Chorus-Part, der klingt so krass wütend und intensiv. So, du fühlst, finde ich, echt du fühlst die Emotionen hinter dem Gebrülle von Zack de la Rocca irgendwie. Was auch interessant ist, der war ja vorher in einer Hardcore-Band. Bei dieser Hardcore-Band, mit der wollte er schon in Richtung Rage Against the Machine gehen, und die haben sich aufgelöst. Das war so Youth Crew Hardcore, Straight Edge Hardcore, glaube ich auch.
Natürlich.
Und da war das so, dass er schon mehr Rap-Elemente einbauen wollte. Er wollte politischer sein und der Rest der Band wollte das nicht so. Und dann hat er, glaube ich, irgendwie so Solo-Sachen angefangen zu machen, so Rap-mäßig und so lokal quasi so kleine Gigs und so gemacht. Und dabei hat er Tom Morello getroffen, der ihn dann nach einer Show angesprochen hat irgendwie. Und Tom Morello hat ja damals gespielt bei, wie hießen sie? Lock Up. Genau.
Es gibt auch da bei YouTube unglaublich geiles Bildmaterial. Ich weiß nicht, ob du das mal gesehen hast. Ich glaube, der erste je gefilmte Rage Against the Machine auf so einer komischen Uni-Campus-Party, wo so vier Leute stehen. Und die Band klingt schon unfassbar mega tight. Eigentlich hättest du eigentlich einfach nur so ein Mikro hinhalten müssen, hättest du so direkt hätten sie das Debüt vor an Ort und Stelle aufnehmen können. Da vergeht mir immer alles bei so viel musikalischem Genie. Als ich gesagt habe, so, ich kenne Leute aus der Musikbranche, die schon in den frühen 90er Jahren dabei waren. Ich kenne unser allererster Verleger, jetzt nicht mit Manta, sondern viele Jahre davor noch, Tom. Der war damals bei der Listening Party in Deutschland, also als das erste Mal dem deutschen Markt vorgestellt wurde, in der Branche, 92. So, ich glaube, ich kam die bei Epic raus oder Epic Records kam die raus. Ich weiß es nicht ganz genau. So ein Sony-Ding, I don't know. Das, er meinte auch, der ganze Raum, keiner hat was gesagt, die haben sich eine Dreiviertelstunde lang die Platte angehört und es war so klar, okay, das Krasseste, was wir je gehört haben. So, ne? Das finde ich sehr, sehr nachvollziehbar. Und jetzt hier auch wieder interessant, wer hat die Platte gemischt? Natürlich, wie die beiden anderen auch, Andy Wallace. So krass, was der Mann für einen Lauf hatte. Und
nochmal, ja.
Andy Wallace, gibt's auch Dokus drüber, der hat angeblich auch bei Nirvana und bei Rage Against the Machine auch dieselben Snare-Samples verwendet. Who knows? Aber ich als Mega-Nerd, da freue ich mich natürlich immer über solche Sachen. Ja, und die Platte hat natürlich auch was hochgespült oder was auf die Landkarte gebracht, was dann noch jahrelang manchmal gut und ganz oft auch fürchterlich schlecht exekutiert wurde, hier in Deutschland und in anderen Ländern auch. Und zwar eine Musikrichtung, die in Deutschland kartoffelmäßig Crossover genannt wurde.
Ja, ist richtig.
Das ging richtig los. Oder Rap-Rock auch. Denn zur selbigen Zeit kam ja auch dann im Zuge dessen, nee, das kam später. Nee, oder kam das doch? Nee, ich glaube auch, warte mal, ich muss mal kurz gucken. Warte mal, das interessiert mich jetzt doch.
Geht's um Thumb?
Nee, das kam, diesmal
ich dachte
nicht.
Schon, okay. Ich dachte, wir sind wieder
aber,
da
ja, angekommen. Das war halt krass so, ne? So, dass auf einmal war das so ein Ding. So, ey, es gibt eine Band, die spielt heftige Rockmucke, teilweise mit Metal-Elementen und so, und da rappt halt jemand drüber. Und das war auf jeden Fall dann nicht mehr peinlich, sondern irgendwie auf einmal cool. Und ich finde, das haben ganz wenige Bands richtig geil gemacht. Siehe Rage Against the Machine und ganz viele Bands ganz, ganz, ganz fürchterlich gemacht. So, 92, Rage Against the Machine, ja, immer noch krasse Platte, kann ich mir immer anhören, werde ich nie alt von. Kam da noch Wichtiges raus?
92 natürlich, wie schon kurz erwähnt vorhin, Pantera, Vulgar Display of Power, krasse Platte auch, einfach sauhart und der wirkliche Imagewechsel von Pantera, ne? Ich meine, die Cowboys from Hell hatte das schon so ein bisschen angedeutet, aber die Vulgar Display of Power war so der konsequente Schritt in diesen Agro-Proleten-Metal. Ich habe ich bin ja so ein bisschen, ich habe so einen Softspot für so Rock- und Metal-Balladen aus den 90ern, ne? Und ich finde ja, dass This Love auf der Vulgar Display of Power ist so ein Übersong, Alter. Cheesy bis zum geht nicht mehr, aber auch hart bis zum geht nicht mehr. Irgendwie geile Platte. Ansonsten Helmet Meantime, finde ich, kann man noch erwähnen. Eine Band.
Muss man erwähnen.
Muss man erwähnen. Ja. Ich kann gar nicht genauso richtig ich kann irgendwie gar nicht so richtig nachvollziehen, warum die Band damals so krassen Erfolg hatte, weil jetzt so kulturell, ich finde, man kann jetzt nicht sagen, dass Helmet eine von diesen Bands war, die dekadenlang, sagen wir mal, die offensichtlichste Speerspitze des Rock und Metal beeinflusst hätte. Man hört Helmet-Einflüsse.
Aber irgendwie waren die immer da.
Genau, die waren, aber das ist es halt irgendwie. Die waren halt irgendwie immer da und diese Platte war gigantisch groß, aber es ist jetzt nicht, dass du heutzutage über Helmet sprichst, wie du über Pantera sprichst oder so, ne? Es ist halt irgendwie weird.
Was ich krass finde, so, ich habe Helmet auch, gut, ich war damals ja auch echt noch jung, aber ich habe schon immer irgendwie viel Musikmagazine gelesen, MTV Headbangers Ball geguckt und so. Ich war schon so ein bisschen am Puls der Zeit. Ich habe die aber erst richtig ab 94 mitgeschnitten, mit der Betty.
Auch eine geile Scheibe.
Ja, Alter, hast du die mal angehört? Die klingt ja fürchterlich, ne? Also der Sound der Platte ist so gammelig, diese fürchterliche, diese Piccolo-Snare und so.
Ich stehe auf Piccolo-Snares.
Ja, gut, das ist, jeder hat sein Recht auf seine eigene falsche Meinung. So, ne? Ja, die Platte, also die habe ich immer im Laden gesehen und dachte, was ist das denn für ein gammeliges Cover, und habe mir deswegen die nie gekauft, aber auch wieder produziert von Butch Vig. Hier kommt's wieder. Es war, wie sagt man, ein Konglomerat. Es war eine kleine Elite damals, die all diese Millionenseller gemacht hat damals, ne? Was man auch sagen muss, 92, eine Platte, die für mich ganz, ganz viel auch mit der Rage Against the Machine zu tun hat, einfach weil sie nur im selben Jahr, weil sie im selben Jahr rauskam und weil ich sie mehr oder weniger am selben Tag gekriegt habe. So, ne? Ich glaube, Buzzy und ich saßen zusammen rum und Eddie hat wahrscheinlich dann wieder seine große Schwester angeschleppt oder so, ich weiß es nicht mehr. Oder ein anderer Kumpel, ich war, irgendwie war die dann da. Und dann zur selben Zeit kam ja dann halt auch die erste Bodycount-Platte raus.
Mhm.
Und die hat mich natürlich viel mehr abgeholt, ganz am Anfang, weil ich die einfach krasser fand. Und das war damals als Kind, ich war 10, als beide Platten rauskamen, war so, okay, wo wird öfter Fuck und Schimpfwörter und so benutzt? Und das ist natürlich die heftigere Platte. Und da gewinnt natürlich Ice-T mit Bodycount um Lichtjahre. Und ich kann mich noch genau erinnern, als ich das erste Mal gehört habe. Ne, wir haben wirklich voll aufgedreht im Elternhaus von Buzzy damals. Und es geht ja los mit diesem Gitarrengriff und mit diesem Yeah Motherfucker. Und das war das erste Mal, dass ich das Wort auch gehört habe. Und ich fand das so, alter Motherfucker, dachte ich mir, alter, warum, wer fickt denn bitte eine Mutter, Alter? Wie krank bist du denn? So, ne? Und ja, little did I know. Und so kam es zustande, dass ich die Platte dann halt eigentlich erstmal mehr gehört habe. Aber ich kenne ganz viele Leute, für die beide Platten immer so parallel existiert haben auch. Obwohl jetzt im Nachhinein ist die aus dem popkulturellen Aspekt,
ja,
finde ich die Rage Against the Machine Platte wahrscheinlich wichtiger, während ich aber die Buddy Count irgendwie spleeniger und irgendwie ulkiger finde. So, ne, weil das war so, ne, so Rap-Musik, klar, es war zwei Jahre oder die Jahre vorher NWA auf ihrem absoluten Höhepunkt. Und dann hat halt er einen smarten Move gemacht. Und das haben ja dann halt auch echt richtig, richtig viele weiße Kids dann auf einmal gefeiert. Und die haben sich dann auch angefangen, so mit der ganzen Rap-Musik und so Historie auseinanderzusetzen. Und muss man sagen, also die Sache ist aufgegangen. Und er hatte ja auch, die Platte war ja höchstgradig politisch, ne? So, das hat man als Kind natürlich noch nicht gepeilt, worum es ging. Also ich zumindest nicht.
Sicher nicht, nee. Wo wir auch gerade bei schrottig klingenden Platten sind, ne? Also die Produktion hat nicht ganz das mit Rage Against the Machine so krass gehalten.
Wie schlecht diese Platte klingt. Die Leute, hört es euch nochmal rein. Die erste Buddy Count, die klingt wirklich wie mit einem Kassettenrekorder aufgenommen. Ne? Eine absolute Frechheit. Aber absolute Killer-Songs drauf, Alter. Ich möchte hier, ich kann gar keinen rauspicken, so, weil die alle so stark sind.
Was für mich noch wichtig war, auch 92, was die erste Hardcore-Platte, die ich jemals gehört habe, kam 92 raus. Und das war, bevor ich wusste, was Hardcore ist. Ich dachte, es wäre einfach anderer Metal, nämlich die Urban Discipline von Biohazard. Ich bin mir ziemlich sicher, also ich habe die, wieder Disclaimer, ich habe die mit Sicherheit nicht 92 gehört, aber es war trotzdem irgendwann die erste Hardcore-Platte, die ich entdeckt habe. Ich glaube, über das Video zu Punishment. Und das hat mich halt so krass abgeholt, weil ich ja vorher auch viel Rap-Musik gehört habe in den 90ern. Viel New York-Rap und so. Und dann kam halt Biohazard mit diesem Video, was halt so prollige Typen. Das Video ist ja fast, hat ja fast so Hip-Hop-Video-Vibe irgendwie, aber der Song ist natürlich mega bullig, mega aggro. Hat mich so krass abgeholt, ehrlich gesagt, und finde ich auch bis heute geil.
Ja, auch eine Band, die tatsächlich immer komplett an mir vorbeigegangen ist, muss ich ganz klar sagen.
Schau einfach mal das Punishment-Video an.
Ich hatte immer das Gefühl, das ist so Prolo-Mucke.
Ja klar, es ist Prolo-Mucke, aber man darf auch eins nicht vergessen, die Typen kamen aus einem Pflaster.
Prolo ist geil.
Eben, das ist ja, müsste dir ja eigentlich richtig gut gefallen. Du bist ja selbst.
Wollte ich meinen.
Du bist ja eigentlich selbst anhandter Prolet.
Überzeugter Prolet, ja.
Von daher. Aber man darf halt auch nicht vergessen, so, die kamen natürlich auch aus einer Ecke von New York, die in den 80ern und 90ern durchaus ein hartes Pflaster waren. Also es ist jetzt nicht so, dass das irgendwelche Poser waren in dem Sinne, ne?
Ja, das glaube ich gern. Wir sind ja ähnlich aufgewachsen, Simon, deswegen kennen wir natürlich den Grind und den Struggle. Wir können ihn natürlich absolut nachvollziehen. Ne? So, also es, eigentlich hätten wir Biohazard zusammen gründen müssen. Machen wir jetzt vielleicht noch posthum.
Genau.
Was man natürlich 92 noch nennen müsste, ist für uns beide total wichtig und es hat eine große Bedeutung bis heute, vielleicht, also für mich heute viel mehr als natürlich damals, ist, ich habe das nämlich nur aus dem Metal Hammer und Rockhard mitgekriegt, als ich 10, 11 Jahre alt war. Man muss ganz klar so die Heydays von der großen norwegischen Black Metal Welle ansprechen. So, ne? Das hatte jetzt nicht im Mainstream unbedingt wahnsinnig viel losgetreten, aber natürlich hat die Metal-Welt als solches, also zumindest für die richtigen Leute, für die Metaller natürlich zum Umdenken gezwungen. Und ich fand das halt oder finde das nachhinein, was mir an diesem ganzen Black-Metal-Ding so geil gefällt, ist halt dieses Mittelfinger-Salute. So von wegen so, ey, wir scheißen auf geile Studios. Es war ja no Trend, no Mosh, no Core, no dies, no das. So, es ging ja wirklich nur um Anti. So, und das finde ich im Nachhinein war gerade, kam zur richtigen Zeit. Und da muss man natürlich Darkthrone nennen. Die, glaube ich, 92 A Blaze in the Northern Sky. Und dann 93 Under a Funeral Moon und 94 die Transylvanian Hunger, also drei so Killer-Bretter abgeliefert haben,
und
völlig krank.
94 natürlich auch Mayhem, Demisteris, Dom Satanas.
Selbstverständlich.
Überplatte.
Ich will nur sagen, so 92 ging das halt so los. Kann ich mich erinnern, dass ich das halt schon mit 10 dann hat mir total Angst gemacht, ne, in dem Musikmagazin darüber zu lesen, ey, hier brennt eine Kirche, dies und das geht natürlich gar nicht. Und jetzt, ja, da 92 ging das denn los mit der, mit also quasi die Black Metal Phase von Darkthrone. So, und ja, das hat natürlich jetzt im Nachhinein für mich auch eine ganz, ganz große Relevanz gehabt. Aber wie das jetzt so. Ja, aber es lief natürlich noch im Vergleich jetzt mit Nirvana Nevermind immer noch ziemlich unterm Radar. Wäre aber interessant, hätte die A Blaze in the Northern Sky so viel Erfolg gehabt wie die Nirvana Nevermind. Mich würde sehr interessieren, in welchem Zustand die Welt dann heute wäre. krasses Jahr, 92, da bin ich vierte Klasse. Ich war ziemlich ein Chef 92. Habe ich schon geile Mucke gehört, habe ich Arschbomben vom Zehner gezogen, war geiles Wetter. In dem Sommer erinnere ich mich dran. War ein gutes Jahr 92. Kann ich mich nicht Grüße gehen raus an Julia Krug. Julia Krug weiß Bescheid. Ja, das war eine schöne Zeit.
Alles klar. Machen wir doch mal weiter mit 93. Da haben wir ein bisschen Kontrastprogramm. Nämlich haben wir uns rausgesucht die Black Sunday von Cypress Hill, Hanno.
Ja. Erstmal muss man natürlich dazu sagen, so wie gesagt, es geht jetzt hier natürlich nicht, also jeder, der unsere Podcasts hört, weiß, dass wir jetzt nicht immer nur irgendwie im ganz eng gesteckten Metal-Bereich uns bewegen, sondern auch alles, was drumherum passiert oder im Rock-Bereich und alles irgendwie jetzt, und diesmal geht's halt einfach auch um 90er Jahre Popkultur. Und das war auch so eine Platte, die fand irgendwie, hat jeder gehört. Also so 93, 94, 95. Ich kannte keinen Punker, Metaller oder irgendwie in irgendeiner, auch Metal-Disco, die lief halt dann trotzdem irgendwie so. Das war natürlich auch so ein bisschen so Kifferhumor, ja, der auch nicht so geil gealtert ist. Ich finde auch alle anderen Veröffentlichungen von Cypress Hill längst nicht so zwingend wie diese Platte. So, und hab's auch eigentlich nie was anderes gehört, aber die Black Sunday hatte natürlich nun wirklich jeder. Auch das Cover ist ja auch schon so mega düster. Ich guck mir das gerade nochmal an.
Absolut.
Auch das hätte eigentlich eine Metal-Platte sein können, ne? So vom Cover.
Definitiv. Ich erinnere mich auch daran, dass das eine Platte war, die so zwischen meinen Oberschulfreunden, die sonst Punk und Metal und so gehört haben, dass es auch eine sehr akzeptierte Platte war. Ich denke, aus irgendeinem Grund haben ja auch Cypress Hill irgendwie diesen Crossover-Appeal in den Rock und Metal. Die haben ja dann auch später mit dieser Skull and Bones auch so ein Doppelalbum rausgebracht, wo die Hälfte so Rock-Crossover-Metal-Songs waren und die andere Hälfte Rap-Rock. Waren dann richtig Rap-Rock. Und ehrlich gesagt fand ich damals auch das sogar ziemlich cool so. Also ja, Cypress Hill hatten irgendwie bei Metallern und so weiter ein Stein im Brett und ja, mega Platte auf jeden Fall.
Die haben ja auch so, muss man sagen, so die haben halt auch, also es gibt wenige Bands, die für mich auch so dieses Mitte 90er Jahre Gefühl so derbe transportieren. Die haben ja auch zum Beispiel bei dem Song Hits from the Bong, haben die Dusty Springfield gesampelt, Son of a Preacher Man. Der Song, den er natürlich dann ein Jahr später, 94, im Pulp Fiction Soundtrack und in dem Film nochmal so mega ultra Erfolg hatte, denn der Song, der Soundtrack von Pulp Fiction hatte er, hat sich ja auch verkauft wie doof, so, ne? Und weißt du ja auch, du hast anfänglich über Filme gesprochen. Filme waren damals popkulturell halt ganz genauso wichtig und Genre, Stil und generationsprägend wie Platten, so, ne? Und Pulp Fiction muss man natürlich nennen, Alter. Es gab keine WG-Küche oder Kinderzimmer ohne Pulp Fiction-Poster. So
das
gefühlt.
Ist der Film, der, ich glaube, der Kultfilm der 90er, Punkt.
Genau, und das war dann halt krass. Und die hatten dann das Hits from the Bong, hatten dieses, ich glaube, der ist das, glaube ich. Ich hoffe, aber irgendwo ist dieses Sample von Dusty Springfield. Und der tauchte dann ein Jahr später der Song dann halt in Pulp Fiction wieder auf. Und was halt auch ganz wichtig zu erwähnen ist, selbes Jahr kam halt von dem Film, wir sprechen über Filme, Judgment Night, kam natürlich ein ganz, ganz, ganz stilprägender Soundtrack auch raus. Ne?
Ja.
Absolut Kult-Soundtrack für Leute, die nicht kennen, weil ihr zu jung seid oder so. Zieht euch mal den Judgment Night Soundtrack rein vom Motion Picture. Der Film ist so mäßig, glaube ich, oder?
Ich mag den Film sehr. Der Film der ist kein großes Kunstwerk, das muss man ganz klar sagen, aber es ist für mich ein quintessentieller 90er Kitsch-Action, was auch immer, ja, mit ein bisschen Message, aber alles so, oh, das ist, ich mag den Film, weil er 90er Kitsch ist.
Und natürlich sind Cypress Hill damit auch drauf und der Gag des Judgment Night Soundtracks ist, dass sich immer Rapper mit Metallern oder mit Rockbands zusammengetan haben und der Beitrag von Cypress Hill ist mit einem meiner anderen Helden und zwar Sonic Youth mit einem Song, wie soll das anders sein, I Love You Mary Jane. So, und jetzt zieh dir aber mal rein, was da noch drauf ist. Helmet mit House of Pain.
Bester Song.
Teenage Fanclub mit De La Soul, auch ultra krass. Living Color, auch ultra wichtige 90er Band mit Run DMC. Biohazard mit Onyx. Judgment Night, die den Titeltrack gemacht haben, richtig krass. Slayer und Ice-T, geiler geht fast nicht. Face No More, Booyah Tribe. Mud Honey mit Sir Mix-a-Lot, auch Freak Mama. Das ist, finde ich persönlich, der beste Track auf der ganzen Platte. Mud Honey, auch großer Fan, und Sir Mix-a-Lot. Mhm. Also kein Künstler beschreibt eigentlich mein Lebensgefühl so gut wie Sir Mix-a-Lot. Und Dinosaur Jr. und Dale the Funky Homo Sapien. Ah, das ist geil. Therapy und Fatal und Pearl Jam und nochmal Cypress Hill. Cypress Hill, der einzige Künstler, der zweimal drauf ist, so Künstlerkollektiv. Mhm. Ja, 93, offensichtlich total krasses Jahr. Was kam noch raus?
93 kam außerdem raus, habe ich als einzige Notiz noch die Bloody Kisses von Type O Negative. Wie wir alle wissen, bin ich ja Fan. Ich mag die nicht so gerne wie die October Rust, aber sie ist trotzdem enorm geil und war natürlich mit Black Number One oder auch dank Black Number One ein großer kommerzieller Erfolg und der absolute Durchbruch für die Band. Und Black Number One ist halt auch ein geiler Song, kann man anders nicht sagen.
Allerdings, ja. Die 90er hatten das irgendwie drauf, dass Bands Hits fabriziert haben, ohne ihre Identität als Band für das, was sie stehen, aufgeben zu müssen. Das konnten die 90er richtig gut, wenn du verstehst, was ich meine.
Absolut. Ich glaube halt auch einfach, die 90er waren so eine Spielwiese, um sich auszuprobieren in diesem Bereich. Ich meine, gut, waren die 80er auch enorm, aber ja, das ist, man sieht ja auch an der selbst an den unterschiedlichen Rock- und Metal-Platten, die wir hier nennen, wie krass sich das alles unterscheidet, wie krass sich Slayer von Nirvana, Rage Against the Machine und so weiter unterscheidet und dass all diese Bands auf einem gewissen kommerziellen Level auch Erfolg finden konnten und wie du vorhin auch meintest, tatsächlich auch Geld damit verdienen konnten mit so unterschiedlicher Mucke.
Oder bei Lollapalooza und so auf denselben riesen Kommerzfestival stattzufinden und so, ne, hier in den USA, ist natürlich echt völlig krass. Ich habe noch aufgeschrieben, haben wir jetzt schon ein paar Mal erwähnt, müssen wir nicht wieder drüber reden, natürlich die großartige Chaos AD von Sepultura.
Sicher.
Wer hat's gemischt, Simon?
Andy Wallace, sorry fürs Gähnen.
Selbstverständlich.
Wer auch sonst?
Und was ich auch aufgeschrieben habe, was ich interessant finde, ein unfassbar Millionenseller zurzeit hier, Aerosmith mit Get a Grip.
Mhm.
Auch ein Rock-Dinosaurier, der es auch geschafft hat, eine extrem unpeinliche, mega-hittige Platte nochmal abzuliefern Anfang der 90er. Und ich glaube, dank dieser Platte ist die Band immer noch wichtig und hat sich bis heute ihren Platz gesichert. So, weil es war eine Sache, in den 80ern und 70ern große Rockplatten zu machen, aber nachdem ja so Sachen wie Rage Against the Machine und Nirvana alles kaputt gemacht haben, trotzdem große unironische Rockmomente zu schaffen, wie halt Aerosmith mit Get a Grip, und dass das nicht peinlich ist und trotzdem noch eine riesige Zielgruppe findet, war halt meiner Meinung nach ganz genauso wichtig.
So, auf jeden Fall. Krasse Sache, ja.
Krasse Platte, auf jeden Fall. Auch ein, zwei richtig krasse Hits drauf. So, 93, krass, Alter, die Zeit vergeht. 94, vielleicht mein Lieblingsjahr in der ganzen Welt.
94 ist ein krasses Jahr. Wir haben einige wichtige Platten uns rausgesucht, und wie ich vorhin schon sagte, die PlayStation kam 94 raus, Natural Born Killers und Pulp Fiction kamen 94 raus, und Hanno, welche Platte?
Ja, das Demo-Tape meiner ersten Band, die legendären Dreckpistols mit meinem Freund Buzzy. So, das muss man ganz klar sagen. Ich habe hier schon mal einen Song gespielt. Vielleicht bringen wir das Demo-Tape nochmal auf Platte raus. Also es müssen sich nur 500 Leute finden, die diese Platte gerne kaufen wollen.
In 5 verschiedenen Farben.
Ja, na, 5 reicht da längst nicht. Ne? 17. Also das ist ja richtig. Ja, da, ich denke auch eher, dass es in die Richtung geht. Nee, aber 94 war für mich auch so ein krasses Jahr. Da machen wir nochmal so einen Bogen zum Anfang, bevor wir jetzt nur explizit über Musik sprechen. 94 war für mich ein wichtiges Jahr, da bin ich 12 gewesen, und da hatte ich so, das war für mich so der Vorläufer der Pubertät quasi. Da war ich schon höchstgradig an Mädels interessiert, da hatte ich meine erste Freundin, da war Skateboardfahren noch immer Ultra-Chef im Ring, ich hatte meine erste Band, das war eine ultra geile Zeit. Das ist so mit, so glaube ich, so die schönste Zeit meines Lebens, wenn ich mich zurückerinnern kann. 94, ich habe nur rumgesessen, Skateboard gefahren, Musik gehört, Musik gemacht. Das war wirklich wunderschön, und dementsprechend sind so die Platten, die 94 rauskamen, haben für mich natürlich auch eine ganz große Bedeutung, weil daran erinnere ich mich einfach total.
Ja.
Welche wir gewählt haben, stellvertretend für 94, mögen sich vielleicht nicht alle erinnern. Also erinnern bestimmt, aber es war tatsächlich schon 94, war Green Day Dookie.
Ja.
Auf einmal nach Rage Against the Machine, dem Judgment Night Soundtrack, Nirvana, Slayer etc., war auf einmal wieder Punk-Chef im Ring. Und zwar mit absoluter, mit absolutem Vollgas, absolut Mainstream. Jeder hatte Basket Case auf Kassette oder auf CD, die Dookie-Platte. Jeder, Alter. Also da ging wirklich kein Weg dran vorbei. Multimillionen-Seller. Und was dann vorher noch so cool abgeschnittene BW-Hosen war, dies und das, war dann auf einmal sofort Pseudopunk-Outfit. Batik-Shirts, jeder hat mitgemacht, und so auch ich. Ich war 13 und für mich war das ein gefundenes Fressen. Ich muss sagen, dass Green Day für mich nie so richtig viel bedeutet haben. Die waren mir irgendwie damals schon zu poppig. So, mir fehlte da irgendwie so Kante bei der ganzen Nummer. Ich habe zu der Zeit dank der Toten Hosen-Platte Learning English Lesson 1, die 91 kam, die für mich sehr wichtig war, habe ich viel schon so UK-Punk gehört. So richtig so alte, old-fashioned englischen Punkrock. Und da fand ich das irgendwie zu albern. Albern trifft es ganz gut. Aber trotzdem natürlich geil, war mir immer noch lieber als so andere Mucke, die da zu der Zeit im Radio lief und so. War ja auch gerade in Deutschland eine krasse Zeit, so, ne, mit einer Musikrichtung, die man in Deutschland Dancefloor genannt hat, einem Spätausläufer des Italo-Pops.
Das war Green Day.
Du kennst das Konzept noch, ne? Eine Frau singt, ein schwarzer Typ rappt, das war Green Day, nee, das war Dancefloor. So große. Bin ich auch, ich möchte sagen, unfickbar ein wandelndes Lexikon, was Dancefloor angeht und so. Mucke, die man so auf der Kirmes hört, auf dem Freimarkt in Bremen und Autoscooter fährt.
Da kann ich ja jetzt erwähnen, dass ich ganz cool eine Promo-CD von Mr. President hatte.
Ja, und wo kommt Mr. President her? Und jetzt wird's richtig prickelig.
Aus Bremen.
Richtig. Neben Manta, der Export Multimillion-Dollar-Seller, neben Manta, komm, Mr. Ja. President
Manta, aus Bremen. Also wenn ich an Bremen denke, denke ich an Manta, Mr. President und Werder Bremen.
Und James Last.
James First. Green
also,
Day.
Also, zurück. Green Day Dookie. Was hältst du von der Platte? Was hat das mit dir gemacht, Simon?
Kann ich ganz klar sagen, war in meinem Freundeskreis auch ein Hit. Mich hat die Platte weder gestört noch total abgeholt. Ja, die Hits sind natürlich, haben sich natürlich in die Gehörgänge gefressen wie nur was. Ich erinnere mich auch ans Musikfernsehen, ja, MTV und so, da lief natürlich so sowas auch. Aber ja, für mich keine prägende Platte, kann ich sagen. Auch nachwirkend nicht. Das ist eh oft so ein Ding, glaube ich. Also solche so kommerzielle Punk-Platten wie die haben bei mir auf jeden Fall nicht langfristige Prägung verursacht. Nee, kann man auf jeden Fall nicht so sagen. Es kam aber auch. Ja, aber
Entschuldigung, nee, du zuerst.
Ach so, bitte. Ja, es kamen aber auch ein paar Metal-Platten raus, interessante 90er-Metal-Platten, nämlich 94 war ja auch die Geburtsstunde des New Metal, kann man sagen, denn das Korn-Debüt kam raus. Kann ich nicht behaupten, dass ich die 94 gehört habe mit neuen Lenzen, aber als ich ein bisschen älter war in der Oberschule, habe ich natürlich auch Korn entdeckt. Machine Head, Burn My Eyes kam aus, raus 94.
Hatte ich in meinem Zimmer riesiges Poster, habe ich von der Litfaßsäule abgerissen. Das härteste Debüt aller Zeiten stand da in deutschen Lettern drauf.
Ja, ist vielleicht, wie soll ich sagen, ein anzuzweifelndes Statement.
Qualitätssiegel,
ja. Aber ja, aber ja auch eigentlich trotzdem eine krasse Platte, kann man nichts sagen. Ist auch ganz okay gealtert so. Also ich meine, man kannte sich, ich glaube, wahrscheinlich ist die Burn My Eyes besser gealtert als das Debüt von Korn, obwohl ja natürlich auch auf dem Debüt von Korn krasses Zeug drauf war. Wenn man sich das heute anhört und sich überlegt, dass die irgendwie so ein eigenes Genre damit erfunden haben und wie unorthodox das eigentlich war, was die gemacht haben auch zu der Zeit, so, ne? Also ob man das jetzt geil findet oder nicht, aber die Mucke ist hochgradig unorthodox, runtergestimmte Siebenseiter, irgendwelche komischen dissonanten Akkorde, der Gesang ist sehr Geschmackssache, würde ich sagen, also das pendelt, finde ich, immer sehr zwischen okay und peinlich so, aber krasser Shit eigentlich, wenn man sich's genau überlegt. Und ja, wie schon erwähnt, Mayhem, die Mysteries Dom Satanas, geil.
Nochmal ein Wort zu der Green Day Dookie, ne? Warum wir die gewählt haben, ist natürlich, weil das halt auch wieder so ein Umdenken geläutet hat. Also das war in den 90ern, was sehr, sehr interessant ist, dass da wirklich teilweise mit nur ein Jahr Unterschied Platten rauskamen, die den ganzen Rock, Gitarren, harten, heavy Mainstream-Geschmack komplett umgeschmissen haben. Und auf einmal war dann wieder, wie ich gesagt habe, Punk total Chef im Ring. Ja. Dann kam ja nämlich auch im selben Jahr eigentlich genauso wichtig mit dem Mega-Hit Self-Esteem halt, der hier, wie heißen sie?
The Offspring. Ja.
So, ne? Mit, wie hieß die Scheißplatte denn noch, Alter? Auch fürchterlich eigentlich.
Ja, ich erinnere mich.
Smash. Ah, ja, Smash heißt die Platte. Ich muss sagen, dass ich, glaube ich, die damals geiler fand als die Green Day-Platte. Okay. Allerdings weiß ich jetzt nicht mehr, ob ich das im Nachhinein so stehen lassen kann, weil ich finde die auch ganz geil. Die spielen ja auch immer noch und ich finde Green Day auch nicht cool, aber The Offspring ist auch richtig peinlich mittlerweile. Also sehr schlimm, wenn man sich das so auch anguckt. Also
finde ich auch.
Voll ungeil.
Ja, finde ich auch. Ich fand Offspring in den 90ern auch cool, aber ich kann die Stimme von dem Sänger nicht ertragen. Der hat, für mich ist die Stimme von dem Typen wie Nägel auf Dexter Holland, der klingt für mich wie Nägel auf der Schiefertafel. Also da kannst du mich komplett um den Block jagen mit der Stimme von dem.
Ich habe mal beiwohnen dürfen in Frankreich, ich glaube beim Hellfest oder beim Download in Paris, wo wir gespielt haben. Da habe ich mal beiwohnen dürfen, wie El Jefe von NoFX den Sänger Dexter Holland neben uns im Backstage getroffen hat, nach ganz vielen Jahren wieder. Und der eine sich viel mehr gefreut hat als der andere, so ganz offensichtlich. Und irgendwie hat man das Gefühl, Dexter Holland hat, dem war das viel wichtiger, wieder jemanden von NoFX so kumpelig zu treffen als umgekehrt. Also sie waren beide freundlich, aber es war so eine interessante Sozialstudie. So, es war sehr interessant zu sehen, dass der eine sich viel mehr gefreut hat als der andere. Weil ich glaube, NoFX, kannst ja sagen drüber, was man will, aber die machen halt immer noch irgendwie denselben Stiefel wie schon immer irgendwie.
Ja.
Und ich glaube, die Offspring wissen, dass die keine guten Platten mehr machen und gemacht haben und halt eigentlich auch nur noch touren, weil sie Rockdinosaurier sind und irgendjemand das witzig findet, wenn sie dann halt Self-Esteem oder ihre anderen ein, zwei Hits anstimmen.
Pretty Fly for dieses, White Guy.
Kam ja 2000 raus, glaube ich, oder 2001, I don't know. Das war ja damals schon so unfassbar peinlich.
Ja, ziemlich, ja.
Ja, also das war...
Die CD habe ich mal geschenkt bekommen.
Geschenkt bekommen für 15 Euro im Mediamarkt.
Nee, habe ich tatsächlich. Die CD habe ich geschenkt bekommen. Habe ich damals jetzt auch nicht unbedingt als so kritisch betrachtet, aber es ist schlimm. Es ist wirklich schlimm. Und wie gesagt, Dexter Hollands Stimme setzt dem Ganzen die Krone auf. Der Typ klingt wie ein Chipmunk für mich. Ich kann nicht genug sagen, wie sehr ich Dexter Hollands Stimme hasse.
Meine Schwester hatte 1994 Konfirmation und bei der Konfirmation, der eine oder andere kennt das vielleicht, da kriegt man so von Verwandten Geldgeschenke und die hat sich dann ganz viele CDs gekauft, die sie auch teilweise überhaupt nicht interessiert haben, einfach weil die zu der Zeit angesagt waren und Gott sei Dank zu der Zeit war auch vollkommen angesagt die Pantera-Platte, die bei mir am wichtigsten war und zwar die Far Beyond Driven und die ging dann direkt in meinen Besitz über.
Ja, nice.
Finde ich bis heute geile Platte. Habe ich ganz, ganz viele Erinnerungen dran und finde ich ja starkes Ding halt.
Ja, ist eine.
Stehst du zu der?
Ja, ich finde die Platte auch sehr gut. Die hat die richtig guten Songs auf der Platte oder die Hits der Platte sind natürlich der Oberknaller. Also I'm Broken braucht man nichts zu sagen. Becoming ist geil. 5 Minutes Alone ist geil. Strength Beyond Strength ist geil. Also ich finde die Platte hat vor allem den Effekt, dass die extrem stark startet. So, und ich finde dann irgendwann so ab der Mitte steige ich mental so ein bisschen aus, aber es ist
ja, nicht, ich weiß, was du meinst.
Es ist so ein bisschen die Schwäche der Platte, dass die so das ganze Feuer, das ganze Pulver verschießt am Anfang. Aber trotzdem eine geile Scheibe.
Ganz andere Sache noch, eine Platte, die ich auch viel hören musste zu der Zeit, wo ich die eigentlich gar nicht so richtig geil fand, aber irgendwie lief die immer in meinem kleinen Freundeskreis. 16 Stone von Bush. Mhm. Auch Post-Grunge, wenn man so will, auch eine Band, die gibt's ja durchaus auch schon länger, gab's auch schon zu Nirvana-Zeiten, wenn ich mich nicht täusche. Muss ich mal ganz kurz gucken, wie lange gibt es diese Band schon? Das würde mich jetzt mal interessieren. So, ja, gut. Ach krass, die kommen aus England, wusste ich überhaupt nicht.
Ja, doch.
War mir völlig unklar. 92, ja, okay. Und die haben sich offensichtlich gegründet, weil Grunge total angesagt war. Und den ersten Erfolg, den großen Erfolg hatten sie dann mit ihrer ersten Platte dann auch direkt, 16 Stone, die dann eigentlich viel zu spät kam, 1994. Aber dann doch ein ziemlicher Hit wurde. Ne? Und ja, erinnert mich an so Rumgenöle und so, ja, steht für alles, was ich an Grunge, wenn man so will, eigentlich nicht geil fand und finde. Aber trotzdem, wenn ich die Platte höre, dann keine Ahnung, also dann ist immer noch Nostalgie da auf jeden Fall. Und eine Sache, Platte müssen wir noch nennen, ganz wichtig, Nine Inch Nails, The Downward Spiral.
Downward Spiral ist natürlich eine wirklich wichtige Platte. Habe ich natürlich später entdeckt als 95. Habe ich mit 10 auf jeden Fall nicht die Kapazität für gehabt. Aber Nine Inch Nails bin ich irgendwann, hatte ich so eine Phase, wo ich richtig krasser Fan war und wo ich, also besonders die Downward Spiral und die With Teeth, die war ja dann deutlich poppiger, die fand ich aber auch sehr geil, aber ich habe beide Platten irgendwann so krass rauf und runter gehört. Ich muss sagen, leider ein bisschen zu viel. Ich kann mittlerweile keine Trent Reznor-Melodie mehr ertragen, weil...
Wie meinst du das bitte? Das musst du kurz erklären.
Trent Reznor, finde ich, hat halt seinen Signature-Melodien-Style irgendwie, ja, der oft die gleichen Harmonien, Tonartwechsel und so weiter und so fort. Ich finde, der hat schon so eine sehr krasse Comfortzone, in dem sich seine Melodien, gerade auch Gesangsmelodien und so abspielen und ich habe so... Also es ist dann deutlich später gewesen. Ich bin mal irgendwann auf Tour im Winter, habe ich ohne Scheiß fast nur Nine Inch Nails gehört, zwischen ja, im Van auf Kopfhörern. Die ganze Zeit lief Nine Inch Nails. Seitdem kann ich Nine Inch Nails nicht mehr hören. Aber trotzdem ist die Downward Spiral eine Oberplatte und muss man natürlich auch erstmal schaffen, mit dem letzten Song Hurt nochmal von Johnny Cash gecovert zu werden. Da sieht man natürlich den krassen popkulturellen Einfluss, den die Platte eigentlich hatte. Und Trent Reznor ist ja auch heutzutage der überall gern gesehene Gast, was Soundtracks angeht und so weiter und so fort. Ne? Also krasses Ding.
Wenn ich an Trent Reznor und Nine Inch Nails denke, vorab, ich habe die nie wirklich viel gehört. Mir ist die Relevanz der Band, und ich kenne mich auch einigermaßen damit aus, so mir ist die Relevanz der Band vollkommen bewusst. Ich war nie großer Nine Inch Nails Fan. Aber was ich an der Band mega interessant finde, dass halt da so, gerade auf der Downward Spiral, da steht so derbe Mitte 90er Jahre drauf. Da gab's ja auch so, weißt du, so wenn du dir die frühen Simpsons-Folgen anguckst und da sind so Generation X-Typen, weißt du, mit so einer schrägen Frisur oder so ein Phil Anselmo-mäßigen Undercut. Buzzy hatte die Frisur auch, ne? Weißt du, oben zopft diese Wrestler-Frisur und unten abrasiert und so, ne? Das waren Nine Inch Nails-Typen, so oder auch richtig geil, so ein Halb-Iro und die eine glatte Seite hängt so auf einer Seite rüber und das haben die Simpsons wunderbar charakterisiert. Auch so, jedem sei diese Lollapalooza-Folge mal ans Herz gelegt. Ich weiß nicht, in welcher Staffel. Ich glaube, die kam 95 oder 96 oder so. Die ist wirklich extrem lustig.
Meine Lieblingsszene in dieser Folge übrigens ist, wie Homer sich einen Rastafarian-Hut kauft und wie er dann so cool übers Festivalgelände läuft und die diesen Fisheye-Effekt gezeichnet haben. Das ist die Überszene, über die lache ich.
Da waren die Simpsons auch noch geil. So.
Mega.
Heute kannst du dir das ja nicht mehr angucken. Das ist so, die Simpsons, die ersten 5, 6 Staffeln Staffeln wirklich gut und der Rest, muss man davon fast sagen, dass es Schmutz ist.
Ja, hat extrem
abgebaut. Also hast du mal versucht, heute eine Simpsons-Folge zu gucken? Geht überhaupt nicht. Egal. Also, Nine Inch Nails, Downward Spiral. Also, wie gesagt, finde ich extrem 90er Jahre. Wen interessiert, was gemeint ist, wenn man über Generation X spricht, guckt euch einen Nine Inch Nails-Fan von 1994 und sein Outfit an. Dann wisst ihr Bescheid.
Auf jeden Fall.
Da haben wir die ersten 5 Jahre auch schon durch, wa?
Ja, krass, ey. Schon eine ganze Menge, auf jeden Fall. Ich würde sagen, wir machen hier erstmal Schluss. Und ja. Liefern dafür direkt nächste Woche schon den zweiten Teil nach, wo wir die zweite Hälfte der Dekade durchkauen. Denn da sind natürlich auch noch ein paar krasse Platten rausgekommen und ein paar krasse Rock- und popkulturelle Sachen passiert.
95 bis inklusive 99, komplett anderer Anstrich als die ersten 5 Jahre, die wir jetzt durchgekaut haben. Da dreht sich der Wind nochmal ganz extrem, wie ich finde.
Das kann man wohl laut sagen, ja, definitiv.
Simon, ich glaube, wir müssen jetzt leider noch mal ein bisschen die Tränendrüse hier aktivieren.
Ne? Das müssen wir wohl leider tun, ja. Es gibt natürlich auch noch schlechte Nachrichten.
Ich hoffe, ihr sitzt, Leute. Ja, tatsächlich schlechte Nachrichten. Nicht geil.
Nee, also fange ich mal an mit den schlechten Nachrichten. Und zwar ist es leider Nightmare unmöglich, im Herbst, jetzt in den nächsten paar Wochen, nach Deutschland zu kommen und die Tour wahrzunehmen. Es gab einige Showabsagen und bei uns im privaten Bereich auch ein paar Problemchen, die dafür gesorgt haben, dass es einfach überhaupt nicht mehr tragbar ist, leider. Und was mich sehr, sehr traurig stimmt, denn ich bin, mich hat schon richtig die Nostalgie gepackt, ehrlich gesagt, wenn ich so gesehen habe, wo wir so gespielt hätten. Ich habe mich schon so auf den Weekend Warrior Vibe gefreut, aber es ist einfach nicht durchführbar.
Kannst du so ein bisschen darauf eingehen? Also ich meine, mir ist halt wichtig, dass die Leute auch eine gewisse Transparenz mitkriegen. Es ist halt auch einfach nicht finanzierbar, die ganze Sache. So, es geht richtig, auch einfach ja. Um Kohle. So, ne? Also ihr wisst, Leute, das, was Simon und ich machen, ist eh immer relativ dünnes Eis. Wir haben uns irgendwie durchmanövriert als in Anführungsstrichen Berufsmusiker. Und wenn man das schmale Geld, was es damit zu verdienen gibt, dann nicht mehr verdienen kann, dann sind manche Sachen einfach nicht möglich. Und ich glaube, wir haben hier gerade ein Paradebeispiel, dass es halt einfach deiner Band den Kopf kosten würde man privat so tief in die Tasche greifen müsste, wie viel Reserven da überhaupt nicht drin sind, um diese Konzerte möglich zu machen.
Ja, also der Punkt ist, auch zur vollen Transparenz mal, wir wären jetzt rübergekommen für ganze 7 Wochen, hätten 7 Wochen lang Weekender gespielt und das ist natürlich so schon ein ziemlich abenteuerliches Konstrukt, aber ich konnte uns unterbringen in Berlin, kein Problem. Aber natürlich, sobald dann wir anfangen damit, dass Shows ausfallen und es sind jetzt doch einige, die auch ausgefallen wären, dann wird die Sache, dieses ganze Konstrukt fällt natürlich in sich zusammen wie ein schlecht konstruiertes Kartenhaus. Und das ist leider so ein bisschen die Realität. Also jetzt rüberzukommen und dann auf einmal nur noch 2/3 der Shows zu spielen, ist natürlich finanziell völlig untragbar. Und wir hätten, du kannst ja so auch kein Merch drucken. Ja, du kannst ja eigentlich nichts machen irgendwie, weil du gar nicht weißt, was noch alles ausfallen könnte im schlimmsten Fall. Ja, und wir hätten dann 7 Wochen in Deutschland gesessen und sehr viel Geld dafür ausgegeben, was wir einfach nicht haben.
Denn, und jetzt komme ich, um das nochmal ganz klar zu machen, die Zeiten sind richtig, richtig bitter. Wir haben jetzt mit der neuen Platte, mit Manta, total viel geile Sachen erfahren können. Sie ist auf die 2 gegangen, was unglaublich ist. Danke nochmal an alle, die die Platte gekauft haben und für den Support. Leider lässt sich das überhaupt nicht, spiegelt sich das überhaupt nicht in den Live-Konzerten wieder. So, der ein oder andere, die ein oder andere wird es gelesen haben. Bands in unserer Größenordnung, ganz abgesehen davon, dafür natürlich traurig sind, dass Simon jetzt nicht dabei ist, irgendwie mit Nightmare. Aber auch für uns trifft es leider extrem hart und auch für uns ergeben sich Änderungen. Denn die Tickets liegen, ich will nicht sagen wie Blei im Regal, aber die Leute kaufen einfach nicht genug Tickets. Und das liegt nicht an Manta und auch nicht an anderen Bands, sondern es geht dem ganzen scheiß Markt so. Und dass die Leute sagen, ja, Rock am Ring und Rammstein ist ja ausverkauft, ist leider nichts anderes als Augenwischerei. Erstens sind die seit Jahren ausverkauft, die Konzerte. Und zweitens ist es dann doch nochmal ein bisschen andere Zielgruppe auch. Die Zielgruppe, die zu unseren Konzerten kommt, in der Größenordnung, wie wir spielen gerade parallel alle Bands, weil alle total geil drauf sind, Sachen nachzuholen. aber trotzdem kauft keiner Tickets, weil die Leute, Konzerte werden abgesagt, Konzerte werden verschoben. Jeder hat schon 15, 25, 30 Tickets in der Schublade seit 2 Jahren rumliegen. Und die, wenn nicht genügend Tickets im Vorverkauf abgesetzt werden, muss man einfach davon ausgehen, dass diese Konzerte schlecht laufen. Und das bringt zwei Sachen mit sich. Das ist natürlich scheiße fürs Ego, aber da steht man drüber, weil man weiß, es geht allen anderen Bands auch so. Und die Bands, da kommt auch noch einiges auf euch zu. Die Touren werden links und rechts für den Herbst wieder abgesagt werden. Da könnt ihr euch schon mal in Anführungsstrichen drauf freuen. Da wird nicht viel gehen. Und die Sachen, die gehen, da ist der Markt halt komplett überlaufen. Und für uns, wir mussten da auch leider Konsequenzen ziehen. Und wir werden nicht alle Konzerte spielen können, die angekündigt werden wurden. Weil es gehören ja auch immer zwei dazu. Es geht ja nicht nur um uns. Aber wir sind auch nicht die eine Band, die sich jetzt zu einer Veranstaltung hingeht und sich die Garantie abholt, die vor einem Dreivierteljahr oder 6 Monaten oder so abgemacht wurde mit dem Veranstalter und lässt den Veranstalter ins offene Messer rennen. Weil zu diesem ganzen Problem gehören drei Parteien. Es gehört die Band dazu, die Veranstalter und die Leute. Und am Ende des Tages, wenn die Leute keine Tickets kaufen, dann finden diese Konzerte einfach nicht statt. Und für uns trifft es leider München, Wiesbaden, Nürnberg, Rostock und Leipzig. Wir wurden von den Veranstaltern gebeten, diese Shows zu canceln. Und wir verstehen warum. Denn wenn wir diese Shows trotzdem spielen mit Biegen und Brechen, verlieren nicht nur die Veranstalter, sondern auch wir als Band sehr, sehr, sehr viel Geld. Und das geht einfach nicht. So, es ist einfach beim besten Willen nicht möglich. Das ist einfach wirklich lachend in eine Kreissäge rennen. Und wir sind todtraurig, weil auch wir uns darauf gefreut haben, dass es irgendwann wieder losgeht. Aber es geht leider nicht wieder los. Und da täuscht auch kein riesiger Wackenauftritt drüber hinweg. Denn am Ende des Tages muss sich eine Band daran messen lassen, was passiert wirklich bei den Clubshows. Und die Leute sind verunsichert. Die Leute sind totgeschissen mit Tickets, die sie schon haben, von abgesagten oder gekauften Konzert vor 2 Jahren oder verschobenen Tickets. Und dann heißt es, ja, vielleicht geht ja noch was bei der Abendkasse. Das kann sein, aber leider kann sich eine tourende Band, insbesondere wenn sie wie Simon und ich aus den USA anreisen, um zu touren, ja, nicht darauf verlassen. Das ist das größte Problem. Wir konnten, und ein paar Shows werden verschoben werden müssen, weil wir die in andere Venues verlegen und so. Wir werden das über die Manta Homepage, die Social Medias natürlich noch transparent teilen, was passiert. Wir müssen Hannover auf den 7.10. verschieben, Köln auf den 15.9. und gehen ins Gebäude 9 und Essen aus dem Dezember schieben wir auf den 29.9. Ohne euch da jetzt so viele Daten zu sagen, wir posten das noch alles. Wir werden das wahrscheinlich auch über Gear of the Dark nochmal posten, dass das alle mitkriegen. Simon und mir ist es nur wichtig, also mir als Manta und Simon natürlich, der fest als Support eingeplant war, auf den wir uns gefreut haben, dass das hier absolut transparent läuft. Und alle Bands erzählen euch irgendwas von logistischen Gründen und so. Das ist aber alles scheiße. Denn die Wahrheit ist, hey, wir, die Bands können nicht spielen, weil sie Tausende von Euros jeden Abend verlieren würden. Und die oder die andere Option wäre, sich die Garantie, die schon abgesprochen war, mit den Veranstaltern abzuholen, dem das Geld abzunehmen. Die Veranstalter gehen total baden und die booken die Band zu Recht nie wieder. So, es geht einfach nicht. Es ist bitter.
Es ist auch super wirklich bitter,
richtig,
ja.
Es ist richtig bitter, weil das ist so bitter, dass man sich jetzt auch irgendwie überlegen muss, gut, was mache ich denn jetzt mit meinem Leben? Vielleicht wäre ich ja Hausmeister oder das ist halt so, das ist halt jetzt auch eine Existenzgrundlage, die offensichtlich für immer oder für die nächste Zeit, die Jahre einfach im Arsch ist. So, ich meine, ey, ich will den Leuten da gar nichts vormachen. Wir reden hier über Städte, wo wir fast 1000 Leute gezogen haben. So, ne? Und jetzt können die Konzerte nicht gespielt werden, weil halt einfach nicht genug Tickets weggehen. Und ich hab die, wie soll ich sagen, ich hab das Selbstbewusstsein, das nicht persönlich zu nehmen, weil ich weiß, dass es die Fans gibt. Ich weiß, dass wir eine geile Platte gemacht haben, aber und das geht jetzt direkt an die Leute, an die Fans und die Zuhörer auch, Zuhörerinnen, wenn keine Tickets im Vorverkauf gekauft werden und ich kann verstehen, warum nicht, dann können diese Konzerte leider einfach nicht stattfinden und das geht nicht nur uns so, sondern ganz, ganz vielen anderen Bands und lasst es euch gesagt sein, die Touren werden links und rechts alle implodieren. Sie laufen für alle schlecht und wir können leider nur noch im Schnitt die Hälfte von dem, was wir eigentlich geplant haben, machen. Und leider das auch ohne Nightmare. Wir haben immer noch Walburg dabei. Wir müssen niemandem erzählen, wie Simon und ich und hier der ganze Podcast-Verein ein riesiger Fan von der Band ist. Und wir freuen uns mega. Aber auch hier sei noch gesagt, so natürlich werden wir wieder in München, Wiesbaden, Nürnberg, Rostock und Leipzig und in anderen Städten spielen. aber wahrscheinlich dann erst nächstes Jahr, wenn klar ist, ey, die Leute haben wieder das Selbstbewusstsein und den Bock und die Power, sich auch im Vorfeld zu committen und Tickets zu kaufen. Denn Manta ist mittlerweile auf so einer Produktionsebene, dass man sich nicht darauf verlassen kann, dass bei der Abendkasse schon genug Leute kommen werden. So, ne? Und das tut weh und das ist ätzend und macht natürlich, man muss sich sehr Mühe geben, dass es nicht am Ego kratzt, aber das kriege ich schon hin. So, das ist auch, wäre auch albern, aber es geht halt allen Bands so. Und auch die Pläne, die für Dezember hatten, gleich bin ich fertig mit meinem Monolog, die Pläne, die für Dezember haben, auch das ist alles gecancelt. Wir sollten im Dezember wieder nach Europa kommen, um Indoor-Festivals zu spielen, alle gecancelt. Und ich muss auch sagen, hier in den USA ist das Klima ein bisschen anders und leider oder geilerweise in den größten Teilen von Europa, aber insbesondere in Deutschland, ist dieses Covid-Thema halt immer noch extrem krass und man macht den Fernseher an und ist, versteht mich nicht falsch, Leute, aber nicht der Herbst, zieht euch warm an, da kommt nochmal was auf euch zu, das dicke Ende kommt erst noch. Ja, kein Wunder, dass denn jemand, niemand Ticket kauft. So, weißt du, es ist einfach so. Das Klima ist schlecht und die Scheiße ist offensichtlich längst nicht vorbei und damit meine ich nicht die Krankheit, sondern halt den Schaden, den diese ganze Scheiße für das Live-Segment angerichtet hat. Wie gesagt, volle Transparenz. Die Clubs verdienen kein Geld, die Bands können nicht spielen und wir stehen doof da.
Ja, in der Tat.
Und die Leute auch, die sich gefreut haben.
Ja, so sieht's aus. Es sind irgendwie, gucken alle in die Röhre am Ende des Tages so. Ich kann nur sagen, wir als Band hatten unfassbar viel Bock, ja, die Voraussicht darauf, nach Europa bzw. nach Deutschland zu kommen und mal wieder Shows zu spielen. Alter, ich habe seit 2013 keine Show in Deutschland gespielt, so, ne? Also mich packt halt auch wirklich der Frust jetzt so langsam.
Ey, ich muss dir das gar nicht sagen, so was Irinsch und ich für Filme hatten, so, weißt du, so, ne, das wegen etwas, für das wir nichts können, ja, dass einem so die ganze Existenzgrundlage geraubt wird. Und ey, wie gesagt, ich schieb da niemandem die Schuld zu, sondern es ist halt einfach, wie es ist. Und das Trostpflaster ist, dass es natürlich allen Bands gerade so geht, außer wenn du vielleicht die Ärzte oder Rammstein bist, aber alles so in unserer Größenordnung. So Leute, die normalerweise zwischen 400 und 1000 Leuten ziehen. So oder so, ne? Das ist halt einfach ganz, ganz, ganz schweres Pflaster. Und das ist scheißegal, wie viele Leute Sarah Connor oder Rammstein oder sonst wer da zieht. Oder dass das Rock am Ring, Rock im Park ausverkauft ist seit 3 Jahren. Das ist nicht die Realität. Die Realität ist, dass es allen scheiße geht. Und zwar so scheiße, dass man es nicht durchführen kann. Und wie gesagt, ihr könnt entweder euch dann anhören, dass wir sagen, ey, aus logistischen Gründen können wir die Shows nicht spielen, oder wir sagen halt ja einfach, wie es ist. Und so ist es.
Ja, ich glaube, mehr kann man da gar nicht zu hinzufügen. Es ist bitter, aber the show must go on, Alter. Das gilt. Das gilt für unseren Podcast, wie für unsere, wir lassen es uns ja auch nicht ausreden trotzdem, alles in allem. Ja, was soll man dazu sagen? Ich würde sagen, Hanno, wir verbleiben hier erstmal, wir sind natürlich ungern.
Wir hören uns nächste Woche.
Genau, ja. Wir sind ungern die Übermittler schlechter Nachrichten. Normalerweise geht's bei Gear of the Dark nur gute Nachrichten. Die gute Nachricht ist, in einer Woche sind wir zurück mit der zweiten Hälfte dieser Folge hier.
Ganz genau. Und nochmal zu den Manta-Dates. Also es werden ein paar Dates trotzdem natürlich stattfinden. Bremen, Köln, Kopenhagen, Hamburg, Essen, Stuttgart, Istanbul, Hannover, Berlin. Wenn eure Stadt da nicht mehr bei ist, dann tut mir das wahnsinnig leid. Es lässt sich einfach echt nicht ändern. Und es ist genau für uns noch ätzender als für euch. Glaubt uns. Und ihr seid herzlich eingeladen, zu den anderen Städten zu kommen. Wir werden einen absoluten Abriss starten. Und die anderen Städte dann halt erst nächstes Jahr spielen können. So, wir werden wie immer alles geben und wir freuen euch, uns so oder so auf euch. Simon, danke, dass du mir den Platz eingeräumt hast, hier das jetzt auch nochmal ein bisschen auszuführen. Aber es betrifft dich ja genauso wie uns.
Absolut.
Wir hören uns nächste Woche. Wir freuen uns auf euch. Simon, haust du rein. Bis später.
Ciao.
Ciao.
Serve one master.